Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Gerechtigkeit. Das Wort ist emotional jetzt irgendwie bei euch angekommen, nehme ich an. Wir zählen es zu den vier Steuerworten, über die wir sprechen in dieser Reihe, zu den vier Triebfedern oder Sehnsüchten oder Grundorientierungen, die Menschen in unserer Gesellschaft antreiben. Und ich habe gedacht, ich fürchte ein bisschen, dass die Gerechtigkeit unter diesen vier Steuerworten uns am wenigsten umtreibt, uns hier in Deutschland. Viele von uns stecken viel Power da rein, wenn es um Leistung geht, um gute Leistung zu bringen. Darum ging es vor 4 Wochen. Dann vor 2 Wochen, wir alle brauchen Sicherheit, zweites Steuerwort, Sicherheit, um leben zu können. Und nächste Woche dann, übernächste Woche, geht es um Freiheit, vielleicht das Schönste dieser 4 Begriffe. Wir lieben unsere Freiheit. Aber ich weiß nicht, wie viele von uns sich als Menschen bezeichnen würden, die sagen, mein Herz schlägt für Gerechtigkeit, ich kämpfe für Gerechtigkeit, das treibt mich an. Also kann man sich fragen, ist das überhaupt ein Steuerwort? Ein Wort, was uns steuert. So, auf jeden Fall, wenn Gott sich eines dieser 4 aussuchen müsste, also wenn er bei einem Psychotest gefragt würde, lieber Herr Gott, wählen Sie einen Begriff, der von diesen 4, der am besten Ihr innerstes Verlangen ausdrückt, er würde Gerechtigkeit wählen. Also zumindest ist es Gottes Steuerwort. Und wir Menschen, deswegen haben wir diesen Clip gezeigt und in dem Bewusstsein, ihr habt den wahrscheinlich auch schon mal gesehen und es ist ja immer Martin Luther King, der einem als erstes einfällt, wenn man an Gerechtigkeit denkt. So. Trotzdem haben wir den gezeigt, weil er tickt etwas und ich kann ihn fast nicht gucken, ohne berührt zu sein. Ich kann ihn nicht gucken, ohne berührt zu sein. Wir Menschen, auch wenn wir vielleicht nicht Menschen sind, die sagen, wenn wir kämpfen für Gerechtigkeit, fast ausnahmslos kennen wir zumindest die Sehnsucht danach. Es ist eine Frage, ob wir dafür aufstehen und kämpfen, aber so eine Rede von solchen Menschen, von denen wir wissen, sie sind sogar dafür gestorben dann, lässt keinen von uns kalt. Der Schrei nach Gerechtigkeit ist wahrscheinlich der erschütterndste Schrei, den Menschen von sich geben können. Und der Kampf für Gerechtigkeit ist wahrscheinlich der ehrenvollste und richtigste Kampf, den Menschen kämpfen können. Gerechtigkeit. So, auf der anderen Seite verbindet sich mit diesem Wort ziemlich viel Resignation und Ernüchterung. Jojo hat es eben ausgedrückt. Ne? Also ich bin heute Morgen schon Bayern-Fans begegnet und einer sagte, was willst du uns heute über Gerechtigkeit sagen? Und jemand, der dabei stand, sagt, doch, du musst etwas dazu sagen. Dass Gott sich seines Volkes erbarmen wird und die Engländer, was auch immer, würde Jesus bei Chelsea spielen, all solche. Ja, das war ungerecht irgendwie offensichtlich gestern Abend. Ich hatte keine Zeit, es anzuschauen. Ich habe allerdings das Elfmeterschießen am Teletext beobachtet, wo dann die Zahlen so langsam 2:1, 3:1, 3:2 und dann drehte sich zum Schluss um. Naja. Der Mensch ist sich immer noch der Nächste. Und sein Wunsch nach Gerechtigkeit wird immer schwächer sein als sein Wunsch nach dem eigenen Wohlergehen. Eigentlich glauben wir, das will ich damit sagen, nicht an eine Welt, die absolut gerecht sein wird. Jetzt mal unabhängig von einem Fußballspiel. Aber die meisten Menschen in unserer Gesellschaft würden sagen, Gerechtigkeit ist wichtig, aber absolute Gerechtigkeit gibt es nicht, solange Menschen sind, wie sie sind. Und letztlich ist der Mensch sich immer noch selbst der Nächste. Wir können ganz gut irgendwie damit leben, wenn andere ungerecht behandelt werden, wenn es uns nicht ganz so nahe kommt und wenn wir selbst nicht betroffen sind. Also solange der Mensch so ist, wie er ist, wird die Welt nicht gerecht. Ein Witz, den ich sogar ein bisschen illustriert habe. Treffen sich 2 Planeten, sagt der eine zum anderen, hey, du siehst aber schlecht aus, was ist los? Sagt der andere, ja, ich habe Homo sapiens. Sagt der andere wieder, hey, Kopf hoch, das geht vorbei. Solange der Mensch so ist, wie er ist. Es gibt noch Menschen, die für eine gerechte Welt aufstehen und kämpfen. Und wenn ich das richtige Gefühl habe, habe ich sogar den Eindruck, sie werden eher mehr als weniger, aber auf eine total gerechte Welt hoffen. Also an eine total gerechte Welt als erreichbares Ziel glauben die wenigsten, denke ich. Die Zeit der Utopien und der Gesellschaftsentwürfe sind irgendwie vorbei. Ich glaube, dafür muss ich gar keine Beispiele bringen. Eins haben wir ja, Chelsea. Aber sonst irgendwie, wo ihr im Kleinen und im Großen erlebt, diese Welt ist nicht gerecht. Selbst wenn man sich anstrengt dafür. So, die Frage ist, wie kommen wir klar damit, dass sie so ist? Ich meine, wie ordnen wir das ein? Auf der einen Seite mal kognitiv und dann, wie gehen wir damit um? Also, dass der Homo sapiens eine Krankheit ist und die vorbeigeht. Sollen wir das so einordnen? Das geht schon vorbei? Spätestens, wenn wir nicht mehr sind? Worauf hoffe ich? Was glaube ich, wenn ich diese ungerechte Welt sehe? Oder glaube ich und hoffe ich irgendwie eigentlich nichts mehr? Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, Hoffnung und Resignation. Und die Resignation würde wahrscheinlich sagen, hey, das ist bitter, aber die Welt ist so, shit happens. Man muss dankbar sein, wenn man auf der Sonnenseite des Lebens lebt, aber ich bin ehrlich gesagt resigniert beim Thema Gerechtigkeit und freue mich, wenn es nicht gerade mich trifft. Das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und auch eine verständliche. Die andere Möglichkeit wäre dann Hoffnung, aber dann stellt sich die Frage, okay, worauf? Worauf hoffen wir? Und grob gesagt könnte man sagen, Menschen denken Hoffnung so in drei groben Grundkategorien. Das gibt da Abwandlungen, aber die eine Kategorie, die erste, ist irgendwie zu vergleichen oder zu beschreiben mit einer Art evolutionärem, also fortschrittlichem, sich weiterentwickelndem Optimismus. Also, das ist die Hoffnung, dass trotz allem der Mensch es irgendwie schaffen wird. Irgendwann wird sich das Gute durchsetzen und eine gerechtere Gesellschaftsordnung wird die Ungerechten ablösen. Der arabische Frühling, da keimte so ein bisschen diese Hoffnung auf. Hey, die Demokratie ist doch letztlich die sich durchsetzen wird. Und wahrscheinlich sagt man dann, na gut, das mag noch ein paar Jährchen gehen, vielleicht auch noch ein paar Jahrtausendchen, aber der Mensch wird sich weiterentwickeln und zwar zum Guten. Irgendwann. So. Daraus kann man Hoffnung ziehen. Dieser Ansatz ist mir auch sympathisch. Man braucht nur verdammt viel Glaubenskraft, um daraus Hoffnung zu ziehen. Denn dieser Ansatz, dieser optimistische Ansatz bietet, so empfinde ich, keine Antwort auf das abgrundtief Böse, was uns manchmal in dieser Welt plötzlich begegnet. Und auf die Frage, warum unmenschliche Bosheit immer und immer wieder ihr hässliches Gesicht zeigt und man hat nicht den Eindruck, dass dieses Gesicht wenigstens ein bisschen weniger hässlich wird mit der Zeit. Der Ansatz bietet keine Lösung dafür, wie werden wir mit diesem fast unmenschlich außerirdischen oder merkwürdigen, unbegreifbaren Bösen, das über das hinausgeht, was wir Menschen so zutrauen würden, wie gehen wir damit um? Dass Dinge passieren, die nicht passieren dürften. Und mein Eindruck ist, die Welt ist immer noch ein ungerechter Ort wie je zuvor und entwickelt sich mitnichten zu einem Paradies im Universum. Scheint mir. Also man braucht schon echt viel Glaubenskraft, um zu glauben, der Mensch wird aus sich heraus sich zum Guten entwickeln. Der zweite Ansatz ist deswegen praktisch das Gegenteil. Und es ist ein Ansatz, der eigentlich immer irgendwie mit Religion verbunden ist. Jetzt mal egal mit welcher, aber immer irgendwie mit Religion. Und der Ansatz ist dieser, diese Welt ist böse, ja. Und ändern wird sie sich auch nicht, nein. Die Hoffnung aber liegt im Jenseits. Im Himmel, Nirvana, Paradies, wie auch immer. So. Darauf hofft man. Das Ziel ist dann sozusagen nicht eine gerechtere Welt hier, sondern eine völlig andere Welt irgendwann mal, jenseits. Und ich habe das so überschrieben mit, das ist sozusagen der Gedanke, wir sind alle nur Seelen auf der Durchreise hier. Ja, das eigentliche Ziel ist ganz woanders. Wir sind Seelen auf der Durchreise. Um was es wirklich geht, ist später. Daraus ziehe ich meine Hoffnung. Das Licht am Ende des Tunnels. So. Die Folge, nicht immer, aber oft ist die Folge aus einem solchen Ansatz ein gewisses Arrangement mit den Zuständen hier, weil es geht ja sowieso nicht um die Welt hier, das eigentlich ist ja später, und ein Vertrösten eben auf dieses Jenseits. Es gibt noch einen dritten Ansatz, und das ist natürlich der, den ich gleich versuche zu beschreiben. Also es geht mir darum, woher nehmen wir Hoffnung? Wie sollen wir leben in einer ungerechten Welt? Lohnt es sich für Gerechtigkeit aufzustehen? So, ich werde jetzt bei diesem dritten Ansatz versuchen, ein paar Dinge zu sagen, die ich glaube. Die Dinge, die ich in der Bibel finde und die ich auch durch das normale Leben und das Nachdenken über das Leben und Gott, Glaube verstanden zu haben. Und das sind 5 Dinge. Das ist nicht sehr strukturiert heute. Ich habe mir auch keine lustigen, sich reimenden Überschriften ausgedacht oder so. Ich sage einfach die 5 Dinge. Vielleicht müsste man 7 Dinge sagen oder 18, ich weiß nicht. Das sind einfach 5, die mir in Gedanken kamen und die ich einfach so aneinander reihe. Ein bisschen der Logik ist schon drin. Ja. Und guck mal, was du mit diesen Dingen machst. Das erste, Gottes Gerechtigkeit fehlt. Wenn man einfach mal die Bibel aufschlägt und nach dem Wort Gerechtigkeit sucht, und das geht ja mit Computerprogrammen heute einfacher als tatsächlich suchen, das Wort Gerechtigkeit sucht, dann fällt einem irgendwann auf, dass das Wort Gerechtigkeit in der Bibel ein bisschen anders benutzt wird, als wir es benutzen würden. Gott wird dann natürlich immer als gerecht oder häufig als gerecht beschrieben. Von Gottes Gerechtigkeit ist die Rede. Aber es, immer wenn das Wort auftaucht, scheint es nicht einfach nur um einen Gott zu geben, der fair ist. Ja? In dem Sinne gerecht, dass er fair ist. Alle gleich behandelt. Die Guten belohnt, die Bösen bestraft. So verstehen wir ja, wenn wir jemanden gerecht nennen, dann meinen wir ihn im Grunde fair. Gleiche, faire, humane Behandlung für alle. Das nennen wir Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes ist etwas anderes. Und ich habe mich gar nicht leicht getan zu beschreiben, was ist es eigentlich? Ich lese mal einfach einen Auszug aus dem Psalm, habe es mir nicht aufgeschrieben, deswegen auch vergessen aus welchem, aber sehr bekannte Verse. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass du Menschen, Kinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht gibst. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Bereite deine Güte über die, die dich kennen und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Manche übersetzen hier, wo Gerechtigkeit steht, manchmal einfach auch wieder mit Güte oder mit Gnade oder mit Treue. Also, was ich sagen will, dieser Psalm hat das vielleicht so ein bisschen ausgedrückt, Gerechtigkeit ist fast mehr sowas wie eine Lebensmacht, mit der Gott Leben schafft oder hervorbringt oder ermöglicht, gesundes Leben. Man könnte es auch, ich habe so ein paar Kommentatoren gelesen, das sind immer so altbackene Worte. Einer sagt, Gottes Gerechtigkeit ist praktisch Gottes Heilsmacht. Ja, wenn von Gottes Gerechtigkeit die Rede ist, dann ist mitgedacht eine Kraft, die Gerechtigkeit hervorbringt, herstellt. Die sozusagen echtes, geiles, endgeiles Leben möglich machen würde. Okay, ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden. Das ist größer, wenn von Gottes die Gerechtigkeit die Rede ist. Oder wenn ein Mensch gerecht genannt wird in der Bibel, die Gerechten, dann meint das zuerst mal nicht, dass das sehr faire Leute sind, sondern es beschreibt mit diesem Wort Menschen, die mit diesem Gott in Verbindung leben. Die auf diesen Gott ausgerichtet sind, die von ihm das Leben erwarten. Also die Gerechten, man könnte auch schreiben, die Glaubenden. Oder das Gegenteil der Gerechten sind nicht so sehr die Ungerechten, obwohl sie dann auch so genannt werden, aber gemeint sind die Gottlosen, die Nichtglaubenden. So. Okay, das mag euch jetzt alles abstrakt vorgekommen sein. Der wichtige Gedanke ist mir der, von dieser Gerechtigkeit Gottes, von dieser Lebenskraft, Gerechtigkeitsmacht, die etwas bewirkt, wie immer du das jetzt nennen willst, ist wenig zu sehen in unserer Welt, deswegen dieser Pfeil da raus. Weil die Welt irgendwie losgelöst von dieser Gerechtigkeit Gottes lebt. Wir sind gottlos. Wir sind gottlos. Seine Gerechtigkeit hat sich verabschiedet aus der Welt. Und sie fehlt und sie wird vermisst. Darum läuft es, wie es läuft. So ist die biblische, die christliche Sicht auf die Welt sozusagen. So, sie ist so, weil etwas fehlt, weil diese Kraft fehlt. Die Lösung liegt jetzt nun nicht darin, und das wäre der religiöse Ansatz, dass wir nun alle artig und brav sind und alle nett und so und versuchen so zu leben, wie Gott es wohl von uns will, damit dann die Gerechtigkeit doch wieder da ist. Das ist immerhin besser als nichts, wenn wir das tun. Sondern der Gedanke ist, nee, auch das wird nicht zum Ziel führen, auch wenn es wichtig ist. Aber da fehlt eine Kraft, ohne die es nicht geht. Da regiert eine Kraft diesen Planeten, die ganz anders ist. Da fehlt das Licht. Also das Licht ist weg, deswegen ist es dunkel, so. Okay, so beantwortet der christliche Glaube die Frage, woher kommt dieses unglaublich Böse, was immer wieder auftaucht in unserer Welt, in uns selbst manchmal. Sie sagt, der Gott fehlt in dieser Welt. Nicht total, nicht absolut, aber doch wesentlich. Okay, zweiter Punkt. Der ist auch noch, den wirst du erstmal schlucken müssen, wenn du den jetzt liest. Gericht ist Erlösung. Ich habe lange Zeit gedacht, dieses christliche Lehre vom Endgericht, das ist irgendwie eine Sache, boah, keine so tolle Sache, dass die Bibel da immer wieder mal von redet, der jüngste Tag oder das jüngste Gericht, ne, der Tag des Herrn. So. Heute denke ich, es wäre furchtbar, wenn es nicht so wäre. Stell dir einen Schwarzen vor, der bei dieser Rede 1963 Luther King gehört hat. Und danach, weil diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit ihn gepackt hat, mutig für seine Menschenwürde aufstand. Und danach genau das erlebte, was Martin Luther King ankündigt. Unverdientes Leid, Gefängnis, Schläge, Unterdrückung. Für diesen Menschen wäre die Ankündigung eines Gerichts, eines unabhängigen Gerichts, das Recht sprechen wird, endlich wirklich Recht sprechen wird, keine Bedrohung, sondern Erlösung. Das Bild da ist der Internationale Gerichtshof von Den Haag. Jedenfalls habe ich versucht, ein Bild davon zu finden und ich glaube, das ist er. Da steht, glaube ich, gerade in diesen Tagen Mladic vor Gericht. Für seine Opfer, für Mladic Opfer, ist das kein bedrohlicher Ort, das Gericht, der Strafgerichtshof, sondern ein wunderschöner Ort. Der Ort von Erlösung, von Gerechtigkeit. Und für Milliarden Menschen unserer Welt wäre das Wissen um einen Gott, der irgendwann eines Tages der Ungerechtigkeit ein Ende macht und Recht sprechen wird, die beste Nachricht der Welt. Ein Gott hingegen, der sagen wird, naja, Menschenhandel, Kriegsverbrechen, Kindesmissbrauch, alles nicht nett, aber was soll ich machen? Kinder, vertragt euch, will einer ein Eis oder sowas. Das wäre kein liebender Gott, das wäre ein unmenschlicher Gott. Also versteht ihr, warum ich sagen will, Gericht, dieses Wort von irgendwann wird jemand Recht schaffen, ist eigentlich ein befreiender Gedanke. Also, es gäbe mehr zu sagen zu diesem ganzen Endgericht-Thema und so, aber ein Blick auf die Ungerechtigkeit der Welt, unter der man verzweifeln kann, vor allen Dingen, wenn man unter ihr leidet, ne? Da ist das Wissen um einen richtigen Gott keine schlechte, sondern eine gute Nachricht. Dritter Punkt, Jesus bringt Gerechtigkeit. Ich habe am Anfang gesagt, dass Gott sich das Wort Gerechtigkeit aus diesen Steuerworten aussuchen würde, wenn er wählen dürfte. Ich weiß das, weil ich Jesus kenne. Er kam, um Gerechtigkeit aufzurichten. Das war ein tiefer innerer Antrieb, Gerechtigkeit. Und zwar diese Gerechtigkeit, die Augustinus beschrieben hat, die Thorsten eben sagte, ne? Gerechtigkeit, aber gepaart mit Liebe. Aber beides, nicht nur Liebe ohne Gerechtigkeit. Er kam, um Gerechtigkeit aufzurichten und er meinte damit mehr als gerechte Behandlung aller. So, jeder soll die gleiche Chance bekommen, jeder soll irgendwie einen guten Anwalt an die Seite kriegen oder so. Sondern er kam, um Gerechtigkeit in Form von Leben zu bringen. Diese Lebenskraft, die ich habe versucht mit dürren Worten am Anfang zu beschreiben. Er sagt über die Gerechtigkeit solche Dinge. Bergpredigt. Das Bild da soll Jesus, vielleicht Jesus bei der Bergpredigt, es ist Rembrandt in seinen jungen Jahren, man weiß nicht genau, welche Szene er da darstellt, aber Jesus der Leuten was erklärt, das reicht ja. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Vielleicht denkst du jetzt, doch Vertröstung auf jenseits, sage ich gleich noch was zu. Aber ich habe das vorgelesen wegen diesen Sätzen, die nach Gerechtigkeit hungern, die werden satt werden, sagt Jesus, satt werden sie werden. Die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Ihnen gehört das Himmelreich. Also warum ich noch auf Gerechtigkeit hoffe, weil Jesus solche Dinge gesagt hat. Und weil so Leute wie Martin Luther King sie geglaubt haben und gelebt haben. Also Jesus sagt, schätzt euch glücklich. Selbst wenn ihr leidet, schätzt euch glücklich. Ihr werdet nicht ewig nach Gerechtigkeit hungern. Und dann hat er noch was gesagt, kurz nach diesen Versen hier, zu seinen Freunden. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, die hatten das ein bisschen für sich gepachtet, gerecht zu leben, dann werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Wenn Jesus Himmelreich sagt, dann dachte er nicht an in dieser Seelen auf Durchreisekategorie. Also lebt jetzt gerecht, dann kommt ihr später mal in den Himmel. Obwohl er dieses später mitdachte. Ja. Er meint nicht einfach, wenn ihr nicht gerechter lebt als die da, dann kommt ihr nicht in den Himmel, sondern er meint, der Himmel ist auf dem Weg zu uns, das Himmelreich. Er hat immer wieder gesagt, es kommt, es ist nah, ich richte es jetzt auf. Gott richtet seine Herrschaft auf oder seine Gerechtigkeit, seine Lebensmacht. Und das ist ja eine neue Welt, das wird eine neue Welt sein, eine geheilte Welt, eine erlöste Welt. Eine Welt, die ein anderes Gesicht hat als diese, ja. Aber sie kommt zu uns. Und wir warten nicht hier, um dann irgendwann mal in ein Jenseits zu kommen. Und mit Jesus, so sagt er, geht sie los. Und ihr, die ihr da sitzt, ihr könnt Teil dieser Welt sein. Und wenn, aber dafür müsst ihr Gerechtigkeit besser begreifen, als dass die Pharisäer das tun. Eure Gerechtigkeit muss mehr mit dem zu tun haben, was Gottes Gerechtigkeit eigentlich ist. Die Pharisäer haben so gesagt, haltet die Gebote, also lasst uns brav und artig sein, ist jetzt ein bisschen platt, ne? Aber sie glaubten tatsächlich, wenn es gelingen würde, dass alle Menschen auf der Welt mal einen Tag die Gebote halten würden, dann wäre der Durchbruch da und der Himmel auf Erden. So. Jesus sagt, lass Gottes Gerechtigkeit dein Leben wieder bestimmen, darum geht es. Kehr dich wieder zu ihm um. Mit anderen Worten hat er mal gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen und die Menschen wie dich selbst. Das ist anders ausgedrückt genau das Gleiche. Also kurz, ja, Gottes gerechte Welt kommt, sie bricht schon an, du kannst ein Teil von ihr sein, wenn du dein Leben auf Gott ausrichtest. So, und insofern teilt Jesus sozusagen die evolutionäre Hoffnung, also jedenfalls die Hoffnung dieses evolutionären Ansatzes. Den evolutionären Ansatz selbst nicht, aber die Hoffnung, eines Tages wird diese Welt eine gute sein, hofft er. Eine ganz neue Welt, aber er glaubt nicht an den Weg dahin. Wir werden nicht nach und nach immer besser. Und das Gute wird sich nicht von innen heraus durchsetzen. Im Grunde sagt er, es ist im Gegenteil so, dass das muss von außen zu uns kommen. Und der Weg zur Gerechtigkeit, der geht weniger nach oben. Das ist eher ein Weg unten durch. Das ist mein vierter Punkt. Es geht nicht ohne Opfer. Es geht nicht ohne Opfer. Habe ich da oben? Ja, gut, richtig geschrieben. Es geht nicht ohne Opfer. Ich sage es mal ganz schonungslos, Jesus hat seinen Leuten nicht gesagt, hey, haltet an dem Optimismus fest, das mit der Gerechtigkeit wird schon, sondern er hat gesagt, gebt euer Leben dafür auf, gebt euer Leben dafür hin. Das ist, ja, aber man kommt nicht da drum rum. Das hat er im Grunde gesagt, folgt mir nach, und wenn es das Kreuz bedeutet. Und ich denke irgendwie, ja, es ist schon so, also Gerechtigkeit fordert immer irgendwie ein Opfer. Wenn ich 5 Gummibärchen habe und mein Freund hat 3, wir können Gerechtigkeit herstellen, wenn ich eins opfere. Anders wird das nicht gehen. Wenn der dicke Mitschüler gehänselt wird und die kleine Lisa für ihn aufsteht, dann opfert sie dafür viel. Mit Sicherheit zieht sie die Arschkarte in dieser Klasse. Mit ziemlich, oder jedenfalls riskiert sie, genauso nachher im Fokus zu sein. Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit aufstehen, fordert Opfer. Wer immer für die Schwachen die Stimme erhebt, wird leiden. Wer immer auf der Sonnenseite sitzt und für die auf der Schattenseite Partei ergreift, der kann das nicht tun, ohne zu sagen, ich bin auch bereit zu verzichten. Luther King hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und tatsächlich auch verloren. Also ich sehe nicht, wie Gerechtigkeit ohne Hingabe, ohne Opfer, ohne Verzicht durchsetzbar sein soll. Also dieses Prinzip leuchtet mir ein. Und verrückterweise geht jetzt Gott, um seine Gerechtigkeit aufzurichten, tatsächlich diesen Weg. Genau diesen Weg, und zwar in krasser Konsequenz. Jesus richtet Gerechtigkeit auf, er läutet das Himmelreich ein, indem er an Ungerechtigkeit stirbt. Und sein ganzes Leben predigt, es gibt keinen anderen Weg. Gott geht sozusagen den gleichen Weg wie Martin Luther King oder andere. Den gleichen Weg wie die bereit sind, für Gerechtigkeit sogar ihr Leben aufzugeben. Gott geht diesen Weg. So sieht Gottes Gerechtigkeit auf. Ganz nach unten gehen, um die Welt zu erlösen. Also das ist nicht ein Weg der Höherentwicklung, das ist ein Weg des Opfers. Natürlich des Opfers Gottes, aber irgendwie immer auch dann derer, die ihm nachgefolgt sind. Vielleicht in viel, viel kleineren Dimensionen, aber immer auch irgendwie. Fünftens, gerecht leben. Paulus, ich komme jetzt schon zum Schluss, hat in seinen Briefen viel darüber geschrieben, was das bedeutet, dass das Opfer Jesu am Kreuz einen ungerechten Menschen wie mich gerecht macht. Und das war für ihn ein ganz zentral, das zu versuchen zu durchdringen und zu verstehen. Ich weiß nicht, wie zentral das für dich ist, aber wenn du mal einen Moment darüber nachdenkst, dass Gott auf dem Planeten mit Homo sapiens kommt und am Homo sapiens stirbt, dann geht dir bald mal auf, oh, ich bin auch Homo sapiens. Ich gehöre irgendwie zu diesem Verein. Und du siehst, wenn du ein bisschen ehrlich bist, wie oft du selbst in Ungerechtigkeit verstrickt bist und selbst wenn du versuchst, dich da rauszulösen, ist das gar nicht immer so einfach. Und Paulus, ein Ex-Gesetzesfundamentalist, der hat das erkannt und sagt, wow, weil Gott sich für mich opfert, macht das aus mir einen ganz neuen Menschen. Einen ganz neuen Menschen. Seine Lebensmacht macht mich zu einem anderen. Ich lese wieder ein paar Verse vor aus 1. Korinther. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, dann ist er schon eine neue Schöpfung. Das, was da kommt, die neue Welt, das hat dann in diesem Menschen schon begonnen, ansatzweise, eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei, etwas ganz Neues hat begonnen. Das Himmelreich bricht an, im Einzelnen. Das alles aber kommt von Gott. Obwohl ich sein Feind war, sagt er, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt und mir den Auftrag gegeben, deine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. Und so lautet diese Botschaft. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden. Uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, also der Gerechte letztlich, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Und zwar nicht, das sind jetzt meine Worte, ja, damit ihr merkt, wo Paulus redet und dann komme ich, kleines Gefälle dazwischen. Und zwar nicht, damit wir jetzt alle Freikarten für den Himmel haben und sagen, haha, später gibt's Gericht, wir kommen aber dran vorbei und dann sind wir im Himmel. Sondern, dass wir heute daran glauben, dass Gott die Welt erlöst hat und eines Tages völlig erlösen wird. Und dass es sich deshalb heute lohnt, mit Gott zu leben und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und zwar einfach da, wo du jetzt lebst. Bist du sozusagen so ein Botschafter der Versöhnung. Gott würde dich einen Gerechten nennen, obwohl du sagen würdest, wow, also ich bin ganz normal. Ja, Gott würde dich einen Gerechten nennen. Möglicherweise kein besserer oder fairerer oder was, netterer Mensch, aber du hast eine Hoffnung. Du kennst einen Gott, der sich geopfert hat für diese Hoffnung. Du kennst einen Gott, der dich gerecht nennt, obwohl er dich kennt. Und der in dir einen Menschen sieht oder sich in dir einen Menschen wünscht, der wie er selbst sich vom Steuerwort Gerechtigkeit leiten lässt. Sogar dann, wenn es Opfer kosten sollte. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und das Abendmahl passt perfekt, um das, was ich jetzt so versucht habe zu sagen, ein bisschen anfassbar zu machen, schmeckbar. Und ihr wisst, wir machen das ja immer ein bisschen verschieden. Immer musst du irgendwie aufstehen und dir das holen. Das bringt dir keiner. Aber dann machen wir es immer ein bisschen verschieden. Und heute möchte ich, dass ihr euch beim Abendmahl an zwei Dinge erinnert. Das erste, Jesus opfert sich für Gerechtigkeit. Und ich lebe davon. Wow, ich habe hier Brot, ich habe hier Wein. Brot steht für seinen Leib, Wein steht für sein Blut. Beides steht dafür, dass er sich geopfert hat. Durch diese kleinen Symbole, könnte man sagen, hält Gott die Hoffnung auf Gerechtigkeit heiß bei uns. Weil sie uns nämlich gerecht sprechen, ohne dass wir das verdient haben. Und weil darin unsere Hoffnung liegt, dass das dieser Welt gilt und nicht nur uns selbst. Und darum werden wir die Hoffnung in dieser Welt nicht aufgeben. Das ist das Zweite. Darum werden wir die Hoffnung auf in dieser Welt nicht aufgeben. Und wenn es sein muss, bereit sein, selber zu verzichten oder zu opfern. Oder uns für Gerechtigkeit mutig aufzustehen, wo es einfach richtig wäre. So, ihr könnt gleich an einen dieser Tische gehen, wenn ihr wollt, natürlich nur. Und wenn dann da so eine kleine Gruppe steht, 5, 6, 7, 8 Leute, mindestens 4 müsst ihr sein. Und vielleicht höchstens 10. Ich glaube, dann kann man nicht mal um den Tisch einen Kreis bilden. Dann liegen da 4 Zettel, groß beschriftet. Ich habe sie hier. Mit 1, 2, 3, 4 drauf. Und ihr feiert das Abendmahl sozusagen autark, autonom, wie auch immer. Also, und zwar so, ihr braucht dann 4 mutige Leute. Einer liest die Worte vor, die auf dem ersten Zettel stehen. Worte von Paulus, die das nochmal beschreiben, worin die Gerechtigkeit liegt, die Gott uns schenkt. Worte aus dem Römerbrief. So, und dann liest einer die 2. Da steht drauf, das Brot, das wir brechen. Ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Da nimmt sich jeder ein Stück Brot. Ist es? Dann liest einer die 3. Kennt ihr auch. Der Kelch, für den wir danken. Ist das nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Jeder nimmt sich so einen Becher. und trinkt ihn. Und dann liest einer die vier vor, die nochmal aus dem Römerbrief sind und wo dann auch ja Worte drin stecken, die das Mitleiden, das vielleicht Mitleiden müssen an Ungerechtigkeit in dieser Welt für uns formulieren. Okay. Wir bitten euch wie immer, ehrlich dabei zu sein. Also wenn du an diese ganze Jesus-Sache eigentlich nicht glauben kannst oder willst oder nicht mehr glauben magst oder was auch immer, wenn du diese Hoffnung, von der ich geschrieben habe, eigentlich nicht teilst oder noch nicht teilst oder was, also einfach, wenn es eigentlich nicht echt wäre, so zu tun, als ob du das glauben würdest, so, dann bleib lieber sitzen. Das Abendmahl ist nicht einfach so eine nette Tradition, die kann man machen oder kann sie auch lassen, schadet wahrscheinlich nicht, sondern ein ganz zentraler Ausdruck von Glaube und Hoffnung. Deswegen bitten wir euch einfach immer um Ehrlichkeit. Feiert es, wenn es dem entspricht, was ihr glaubt. Okay, also ich spreche jetzt ein Gebet, dann lese ich die Einsetzungsworte vor. Dann spielt die Band, wie ihr das kennt, Viertelstunde, 20 Minuten, weiß ich nicht. Und während dieser Zeit habt ihr einfach Zeit vorzugehen. Ihr könnt auch 5 Minuten abwarten, es dann tun. Nett ist, wenn ihr das auch mal mit Leuten zusammensteht, die ihr gar nicht kennt. Also ich bete. Vater im Himmel, je nachdem, wo wir so herkommen gerade, was wir so erlebt haben die letzte Woche oder welche Nachrichten von Freunden oder aus der Welt uns gerade so prägen, haben wir es leichter oder schwerer, Gerechtigkeit in dieser Welt zu entdecken noch. Und oft sehen wir mehr die Ungerechtigkeit, unter der wir selber leiden oder wir leiden mit anderen mit, die sie erleiden, oder wir sind manchmal über uns selbst erschrocken, dass wir so leicht abschalten können, wie es anderen geht, wenn es uns selbst besser geht. Ich danke dir, Gott, dass Gerechtigkeit für dich so ein Steuerwort ist und dass du uns die Hoffnung nicht aufgeben lässt, dass du Gerechtigkeit in dieser Welt durchsetzen möchtest und dass wir eines Tages, one day, in einer gerechten Welt leben werden. Und ich bete, dass das mehr sein wird als einfach nur eine faire Welt. Und ich danke dir sehr, Jesus Christus, für dein Opfer, das du nicht hättest geben müssen, aber das du gibst, weil du uns liebst und weil du Gerechtigkeit in dieser Welt durchsetzen willst. Ich danke dir, dass du uns damit gerecht machst. Wir haben das nicht verdient, aber wir danken dir sehr dafür. Wir bitten dich um Mut da, wo wir selber den Mut bräuchten, um für Gerechtigkeit aufzustehen. Jetzt bete ich, dass du uns begegnest in den Liedern oder im Zusammensein mit Leuten, die wir da am Abendmahlstisch sehen oder in dem Schmecken von dem Saft und dem Brot, begegne uns und mach uns dieser Hoffnung gewiss, dass du da bist und dass diese Hoffnung sich lohnt. Amen. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sprach darüber das Dankgebet. Dann brach er es in Stücke und sagte: Das ist mein Körper, der für euch ist. Tut genau das, um mich in eurer Mitte in Erinnerung zu bringen. Genauso nahm er den Becher nach dem Festessen und sagte: Dieser Kelch ist der Ausdruck der neuen Gottesbeziehung, die durch mein Blut gestiftet wird. Tut auch das, immer wenn ihr daraus trinkt, um mich in eurer Mitte zu erleben. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Becher trinkt, dann macht ihr damit den Tod von Jesus, dem Herrn, bekannt, bis er wiederkommt.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.